Ist die Liebe zwischen Frau und Mann am Ende? In dieser Folge von Ausgeglaubt spreche ich mit Stefan über ein Fremdwort, das die Runde macht. Heterofatalismus. Der Begriff bezeichnet die Ermüdung der Hoffnung, dass Beziehungen zwischen Frauen und Männern auch in unserer Zeit gelingen können. Im Hintergrund stehen die fürchterlichen Missbrauchsskandale, die in den letzten Jahren auch durch die Medien gegangen sind. Und ich spreche mit Stefan über die Berechtigung dieser Ernüchterung und über die Frage, inwiefern Kirche und Christentum die Lage besser machen oder eher noch verschärfen.
Ausgeglaubt.
Ein Podcast für Menschen, die Glauben neu denken
und manchmal alles anzweifeln.
RevLab.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Ausgeglaubt. Wir sind wieder da und
Hallo
gehen
zusammen.
In eine neue Runde. Hallo Stefan.
Hi.
Wir sprechen heute über das Thema, ist die Liebe zwischen Frau und Mann am Ende? Und ihr werdet im Verlauf des Gesprächs mindestens ein neues Fremdwort lernen, nämlich das Stichwort Heterofatalismus. Was es damit auf sich hat, das hört ihr gleich. Wir beginnen aber diesmal wie letzte Woche schon mit einigen Reaktionen von euch und versuchen darauf noch einzugehen, bevor es dann zum Thema der Woche geht. Stefan, ich glaube, wir brauchen dann irgendwann einen eigenen Einspieler für diese so Reaction oder
ja,
irgendwie sowas. Ja,
irgend sowas. Du kannst ja dann singen. Ja, ich habe zwei Nachrichten rausgepickt. Die erste ist von Sigrid. Sigrid hat uns geschrieben auf der Webseite vom RevLab und ist eine längere Nachricht, aber es geht mir dabei vor allem um einen Punkt. Sie sagt, sie geht zwar noch in diesen Gottesdienst, auch wenn sie jetzt inhaltlich nicht von allem abgeholt wird, aber die Kirchenmusik und die Predigt, das gefallen ihr beide. Aber sie sagt, so ein Gefühl von Gemeinsamkeit im Sinne von, wir alle bauen gemeinsam am Reich Gottes und trachten nach seiner Gerechtigkeit, stellt sich da nicht ein. Eher schon bei den Omas gegen rechts, wo ich aktiv dabei bin.
Yes.
Es fehlt uns als Kirche eine gemeinsame Vision, was möglicherweise auch daran liegt, dass noch niemand hierzulande aus vollem Herzen beten kann, ja, Herr Jesus, komm. Ich gedacht, das ist ja eigentlich eine ganz bewegende Reaktion, wenn man sagen würde, ja, was hat eigentlich mit der Kirche noch auf sich, was macht Kirche attraktiv, und man dann zum Ergebnis kommt, wir haben keine gemeinsame Vision, nichts, was uns da wirklich verbindet oder in Bewegung bringt.
Ja, ich fand das irgendwie noch bezeichnend, dass sie schreibt, es kann hierzulande niemand aus vollem Herzen beten. Ja, Herr Jesus, komm. Sie hat das ja im Zusammenhang mit dem Reich Gottes Begriff geschrieben. Deshalb denke ich jetzt mal, das ist jetzt nicht so sehr im Sinne irgendwie einer apokalyptischen Endzeithoffnung oder so gemeint, dass man sich nach dem Ende der Geschichte sehnt, sondern nach einem Aufblühen des Reiches Gottes in einem, durch einem, durch die Gemeinschaft, dass das irgendwo nicht jetzt zum Grundbestand und zur Leidenschaft der Kirche gehört, zu der sie sich zählt. Das trifft natürlich auch einiges, was wir letztes Mal diskutiert haben. Auch wenn man, ich finde, man kann das ja verschieden übersetzen. Wir haben letztes Mal auch schon drüber geredet. Es braucht nicht unbedingt so ein hochreligiöses, frommes Framing dieses Reich Gottes Begriffes.
Ich glaube auch nicht unbedingt, dass sie das so meint. Ich glaube, gerade dieses Beispiel mit Omas gegen Rechts ist ja eigentlich wirklich ein super Beispiel. Die sind bestimmt nicht hochreligiös, aber die sind hoch engagiert.
Ja, ja.
Die haben etwas, was sie verbindet. Und das ist tatsächlich ein bisschen die Frage, haben wir sowas auch?
Ja.
Also vielen Dank. Dann hat Raffi noch geschrieben, der hat mir eine direkte Nachricht auf Instagram geschickt und ich lese die jetzt auch nicht ganz vor, aber den Teil zu dieser letzten Folge, den will ich gerne in ganzer Länge vorlesen. Er sagt, etwas überspitzt gesagt, das eigentliche Ziel, also es geht darum, was Kirche tun sollte, mhm. das eigentliche Ziel wäre doch eine leere Kirche in einer Welt voller Gläubiger und nicht eine volle Kirche in einer Welt ohne Gläubige. Natürlich braucht es Gemeinschaft, Begleitung, Lehre, Austausch und so weiter. Deshalb wird die Kirche wohl auch nie wirklich leer sein. Aber ich habe manchmal den Eindruck, dass Kirche das Sammeln sehr gut gelernt hat und vielleicht auch das sich um sich selbst drehen und dabei das Senden etwas vergessen hat. Viel kirchliche Energie dreht sich doch um Fragen wie, welches Angebot fehlt noch, wie erreichen wir diese Zielgruppe, wie bekommen wir Menschen zu uns, wie können wir sie zur Mitarbeit bewegen. Dabei könnte die Frage vielleicht viel öfter lauten, wie befähigen wir Menschen so, dass sie mit dem Glauben wieder hinausgehen und dort wirken, wo sie sowieso leben.
Mhm. Ja, Amen dazu. Also das, ja, da gibt's ganze Bücher, Studien drüber, die sogenannte Komm-Struktur und die G-Struktur in der Kirche, also das Kirchen, und das gilt interessanterweise für breite Teile auch der evangelikalen Gemeinden und hochreligiösen Gemeinschaften eben auch, dass die ganz, ganz stark organisiert sind nach dem Prinzip, wir machen uns so attraktiv wie möglich, damit die Leute zu uns kommen. Ja. Und meint dann in unsere Veranstaltung, in unsere Gottesdienste und so weiter und sich bei uns engagieren, und da kommt dann sehr, sehr schnell eine subkulturelle, biotopmäßige Haltung rein. Leute sollen in unsere Bubble kommen und daran teilhaben.
Und möglichst lange bleiben und alles dort tun. Das berührt ja auch ein bisschen den Punkt, den Sigrid aufgeworfen hat, oder? So mit der Frage, was ist eigentlich die gemeinsame Vision? Wozu tun wir das? Das Why, das irgendwie fehlt, das sie bei den Omas gegen rechts hat. Ich glaube, das ist, da berühren sich die beiden Punkte von Raffi und Sigrid auch. Ich bin beim Nachdenken drauf gestoßen, dass eigentlich der ganz klassische reformierte Gottesdienst genau nach diesem Formular funktioniert, den Raffi hier einfordert. Das ist zunächst die Sammlung. Du sammelst quasi die Gemeinde und es gibt dann, man lässt mal das hinter sich, woher man kommt, lässt sich jetzt auf diesen Gottesdienst, auf die Gemeinschaft, auch auf die Gemeinschaft mit Gott ein. Und am Schluss von dem reformierten Gottesdienst steht eben eigentlich nicht nur der Segen, sondern auch die Sendung. Ja. Sendung und Segen.
Ja.
Also so, geht in diesem Frieden hinaus und bringt diesen Frieden unter die Menschen zum Beispiel. Oder? Das wäre eigentlich was ganz Klassisches. Und in der klassischen Gottesdienststruktur hat sich das noch erhalten, aber wahrscheinlich gelingt es uns nicht, das immer auch mit Leben zu füllen.
Ja, weil ich glaube auch, dass es eine Doppelbewegung sein muss. Es braucht diese Kristallisationspunkte von Gemeinschaft, diese Sammlung, dieses Teilen des Glaubens, auch des Zweifels und so weiter. Aber es braucht auch ganz stark dieses Moment eben des Hinausgehens oder des in der Welt Seins. Ich finde es immer schon schwierig, wenn man die Grenze schon so hoch zieht, dass man sagt quasi, wir gehen nach da draußen zu den Heiden oder so, sondern
ja, einfach ich, das. Ich finde aber auch stark bei Raffi, der sagt ja, es braucht beides. Also es braucht auch Gemeinschaft, es braucht all das, aber wahrscheinlich sind wir darin sehr gut, aber nicht wahnsinnig gut im Senden. Und da habe ich mir wirklich überlegt, vielleicht ist das genau der Punkt von Sigrid, dass das nicht spürbar ist, was ist die gemeinsame Vision? Was wollt ihr denn tun, wenn ihr aus dem Kirchengebäude rauslauft?
Ja. Also ich habe da gerne gefragt, auch bei so Visionierungsprozessen, was wäre denn der Best Case? Ja. Was wäre denn das Beste, der Traum, wenn man jetzt frei von der Leber weg sagen könnte, das passiert mit den Menschen oder das tun wir gemeinsam unter der Woche. Was ist der Best Case? Und wenn man darauf überhaupt keine Antwort hat, dann ist vielleicht Grund, über die Bücher zu gehen und auch neu zu träumen. Eben.
Und was würdest du sagen, was wäre der Best Case?
Ja, jetzt darf ich den Ball dir auch mal zuspielen. Du hast mir den letztes Mal schon im Schlusswort gegeben.
Also ich selbst habe nicht einen Best Case jetzt im Sinne von, dass ich sagen könnte, wir alle sollten dasselbe tun. Das glaube ich halt nicht. Aber mein Best Case würde bestehen aus so vielen kleinen Lichtern in der Welt. Ja. Und würde es so beschreiben, wir haben unterschiedliche Talente, Begabungen, Möglichkeiten, die wir einsetzen können. Und mein Best Case wäre, dass wir in der Welt, dort wo wir sind, sei das in Familien, beim Beruf, im Sportverein, in der Straßenbahn, an, wo die Leute vielleicht grimmig reinschauen, unterwegs, wenn alle gestresst sind, so etwas von dieser Freude und Erleichterung spürbar machen, die Gottes Liebe in unser Leben bringt. Und das ist jetzt total unspezifisch, das gebe ich zu, aber ich glaube, ich kann das nicht anders formulieren. Ich habe nicht dieses eine große Goal, sondern ich glaube tatsächlich, dass so der Weg zum Reich Gottes über viele kleine Lichter verläuft, die ja der Geist in uns zum Leuchten bringt.
Ja, this little light of mine.
Ja,
genau.
Ja.
Aber mir kommt das Stichwort, nur ganz kurz noch, das Stichwort Neugierde in den Sinn, weil ich dazu ein bisschen gearbeitet habe. Das hat mich so beschäftigt, dass diese Einsicht, dass eigentlich Christen allen Grund hätten, die neugierigsten Menschen der Welt zu sein. Und das würde ich mir, das wäre eine Vision, auch eine Reich Gottes Vision für mich, dass Christen eben nicht als diejenigen bekannt werden, die alles schon wissen, die abgeschlossene Antworten haben und die Linie zwischen gläubig und ungläubig und Himmel und Hölle und so weiter möglichst scharf ziehen, sondern dass Christen Menschen sind, die auffallend neugierig in dieser Welt leben, weil sie überall damit rechnen, im Begegnung mit Menschen und mit der Schöpfung und überhaupt überall damit rechnen, der Gegenwart Gottes zu begegnen und diese auch irgendwo spürbar, sichtbar, artikulierbar zu machen. So, das wäre eine Vision, die mich oder ist eine Vision, die mich packt und die vielem entgegenläuft, was mir so unter Christsein im Verlauf meiner kirchlichen Sozialisierung begegnet ist.
Schön. Ja. Ja, da sind wir ja ganz nah beieinander.
Sehr schön.
Manu, wir kommen zum Thema der Woche und du hast das mitgebracht.
Thema der Woche.
Ja, Thema der Woche ist die Liebe zwischen Frau und Mann am Ende. Wir haben das eigentlich schon länger vor, mal uns mit diesem Phänomen auseinanderzusetzen, das den unmöglichen und sperrigen Titel trägt, Heterofatalismus.
Ich muss dazu vielleicht kurz erzählen, wir hatten hier Redaktionssitzung vor den Sommerferien noch und Manu hat mit leuchtenden Augen erzählt, dass er eine Serie machen will zum Thema Heterofatalismus und ich kann sagen, nachdem wir das Wort gehört haben, war die Begeisterung so auf Sparflamme.
Verhalten.
Vielleicht erklärst du mal, was dieses Phänomen eigentlich meint. Was ist Heterofatalismus? Was hat das auch mit der Frage zu tun, ob die Liebe zwischen Frau und Mann am Ende ist?
Ja, ich bin drauf gestoßen durch den Podcast Die sogenannte Gegenwart, einer meiner absoluten Lieblingspodcasts auf höchstem Niveau, inspirierend und auch eben immer an so zeitgeschichtlichen Aktualitäten dran. Und die haben sich darüber unterhalten, sonst wäre mir das wahrscheinlich auch lange Zeit noch entgangen. Und das Phänomen hat, also es ist ein junger Begriff, der geprägt wurde von Asa Seresin, der hat zuerst über On Heteropessimism, also einen Aufsatz, ein Essay geschrieben über Heteropessimismus. Später wurde das dann überführt in Heterofatalismus. Und es ging eigentlich um dieses Gefühl oder diese Haltung, die bei Frauen beobachtet wurde oder Frauen bei sich selbst beobachtet haben, dass sie der Liebe zwischen Frau und Mann eigentlich nicht mehr viel zutrauen, dass sie ernüchtert, enttäuscht sind von dem, was heterosexuelle Beziehungen letzten Endes wirklich austragen und eine sehr dunkle Hintergrundfolie dieses Begriffs sind natürlich auch die Fälle, die sich jetzt auch in der jüngsten Zeit wieder gehäuft haben, die Fälle von ganz massivem Vertrauensmissbrauch von Männern ihren Frauen gegenüber bis hin zu den schrecklichsten Gewaltverbrechen, die uns auch in Erinnerung geblieben sind oder sich ins Gedächtnis gebrannt haben mit den, ich sag nur Stichwort Jeffrey Epstein, was da alles hervorgekommen ist und dann Gisèle Pelicot, dieser Fall, der ganz Frankreich und eigentlich die Welt erschüttert hat von einer verheirateten Frau, die von ihrem Mann regelmäßig betäubt wurde, um sie Freunden und anderen Männern zur Vergewaltigung freizugeben. und dann in Deutschland Colin Fernandes, Christian Ulmen, diese Geschichte dieser bekannten Medienpersönlichkeiten, wo auch der Vorwurf im Raum steht, dass Christian Ulmen Bilder seiner damaligen Frau, jetzt Ex-Frau, erstellt hat, KI-generierte Videos verteilt, verkauft hat, seine Frau im Namen seiner Frau erotische Chats begonnen hat und so weiter. Also ein Fall, ein massiver Fall von wie sagt man, sexualisierter Cyberkriminalität. Und dann in der Schweiz jetzt ganz kürzlich dieser Aargauer ehemalige SVP-Grossrat Patrick Frey, der seine damalige Partnerin und deren minderjährige Tochter wiederholt auch betäubt und sexuell missbraucht haben soll, diese Taten gefilmt hat. Also das sind im Hintergrund stehen solche massiven Gewaltverbrechen.
Ja, und aber wenn ich das recht verstehe, Manu, eben nicht nur. Also das ist so wie die eine Sache, die da steht, also dass man quasi sagt, wow, gibt es so viele Bestien, quasi, ja. wenn man es so sagen will. Aber es gibt ja dieses viel subtilere noch, wo man sagt, ja, was ist eigentlich mit der strukturellen Gewalt, die in unserer Gesellschaft herrscht, zwischen Männern gegen Frauen? Was ist mit der ungleichen Arbeitsverteilung, mit einer wirklich toxischen Online-Kultur, die herrscht, wenn wir uns anschauen, welche Pornografie konsumiert wird, dann kann man sich schon fragen, okay, ist das, was sich Männer wirklich wünschen? Ist das wirklich das, was man gut findet und was eigentlich das wahre Begehren wäre? Und das alles erschüttert das Vertrauen in Männer. Das ist so quasi die Sicht. Und daraus kann man jetzt so ein bisschen in einer soziologischen Art und Weise, glaube ich, den Versuch stricken, dass man sagt, es gibt eine Ermüdung, eine Resignation von Frauen, heterosexuelle Beziehungen einzugehen. Man ist so enttäuscht über Männer und Männlichkeit, dass man sagt, ah, was soll das eigentlich? Und daran knüpfen ja dann solche Phänomene an wie Boy Sober, ja. Also quasi eine Enthaltsamkeit gegenüber Jungs. Es gibt auch andere Begriffe, die ich jetzt gerade nicht mehr im Kopf habe.
Ja.
Sind zum Teil TikTok-Trends, zum Teil auf Instagram. Es gibt aber auch eine ganze Essay-Kultur
ja,
dazu.
Genau, also man kann jetzt nicht sagen, das wäre ja so ein Vorwurf, auf den man kommen könnte, ist das jetzt so der neueste, der letzte Schrei irgendeiner linksprogressiven, universitären, intellektuellen Spitzenkultur, die jetzt sich an einem Begriff abarbeitet, der vom Rest der Bevölkerung komplett nicht wahrgenommen und unbekannt ist. Der Begriff Heterofatalismus ist tatsächlich wahrscheinlich so ein typisches akademisches Konstrukt, das jetzt nicht wahnsinnig weite Kreise gezogen hat. Auch wenn es doch in verschiedensten Medien, natürlich so die Intelligenzblätter, die Zeit, die NZZ hat darüber berichtet, auch mit diesem Begriff. Das Phänomen ist aber wesentlich breiter und wie du schon gesagt hast, es ist auch ein Social Media Phänomen geworden mit Hashtags oder Stichworten, die da rumgereicht werden. Ganz entscheidend oder wichtig ist auch ein Artikel in der Vogue, in dieser Zeitschrift gewesen, mit dem Titel "Is having a boyfriend embarrassing now?" Also ist es jetzt langsam peinlich, einen als Frau, einen Freund, einen männlichen Freund, Liebhaber zu haben? Und da haben sich ganz viele Frauen auch geäußert, dieses Gefühl im Gespräch mit anderen Frauen oder in sozialen Settings, dass man sich eigentlich dafür schämt, sagen zu müssen, ich habe einen Freund, weil es irgendwie, das ist dann das breitere Phänomen, weil es auch irgendwie uncool geworden ist oder weil man in manchen Kreisen offenbar auch nicht mehr so wirklich daran glaubt, dass daraus etwas für die Frau Gewinnbringendes entstehen kann. So. Und dann schämt man sich fast ein bisschen zu sagen, ja, okay, ich komme über meine Heterosexualität nicht hinweg, ich habe immer noch einen Boyfriend. So. Das sind dann auf Social Media auch Phänomene, die herumgegangen sind und die eben gefasst werden unter diesem breiten Begriff Heterofatalismus. Eben, da ist natürlich Heterosexualität mit drin und dann der Fatalismus eigentlich eine gewisse Aufgabe, eine gewisse Kapitulation vor diesem Beziehungsmodell, das offenbar nicht zu funktionieren scheint in unserer Zeit. Mann und Frau, also die, wie hat das in der Zeit hat eine Autorin geschrieben, die Liebe zwischen Männern und Frauen liegt in Trümmern.
So. Ja, jetzt aber ein bisschen kritische Rückfrage. Ich weiß, du hast ziemlich viel dazu gelesen. Du hast ja auch selbst einen sehr langen Blogbeitrag dazu geschrieben.
Die können wir übrigens verlinken. Es ist eine ganze Reihe, 3 Blogbeiträge. Ja. Einer von mir, einer von Steffi Fischer-Lütti vom KTE hier, von der EKS, die bei uns im Haus arbeitet, und einer von Andi Loos vom RefLab. Die können wir verlinken. Sorry für den Einwurf.
Und jetzt mal so ganz naiv, aber auch ein bisschen kritisch zurückgefragt, ist das Phänomen tatsächlich so neu? Also, weil ich kann mich erinnern, als ich glaube, damals war ich noch ein Teenager, gab es schon diese Bücher, die irgendwie erklärt haben, warum Frauen schlecht einparken können und Männer irgendwie auch etwas schlecht können. Also so diese Essentialisierung auf Geschlechterstereotypen. Und man quasi gesagt hat, ja, Männer sind halt so und Frauen sind halt so. Das ist so etwas, das kenne ich noch aus meiner Jugend. Das hat auch viele Comedy-Programme, Mario Barth etc., all diese Dinge bestimmt und am Leben erhalten. Und eigentlich habe ich aber das dann schon so wahrgenommen, dass man von diesen Essentialisierungen eher weggekommen ist. Und hier scheint das jetzt ganz stark wieder zurückzukommen. Und ich bin vorsichtig, wenn ich das formuliere, weil auf der einen Seite, oder, das ist ganz klar, diese ganzen Verbrechen, die du jetzt am Anfang genannt hast, das sind immer Männer. Ob das alle Männer sind, ist eine andere Frage, aber es sind immer Männer. Und trotzdem würde ich aber sagen, es irritiert mich schon ein bisschen, dass man jetzt quasi zurückkommt, oder mindestens in meiner Wahrnehmung ist das so, zu einer derart starken Essentialisierung von dem, was männlich oder weiblich ist, weil ohne das funktioniert nach meinem Verständnis eigentlich ein Heterofatalismus nicht.
Mhm. Ja, und damit hast du jetzt, glaube ich, auch eine der kritischen Fragen an dieses Phänomen gestellt, dass es ist enorm komplex, wenn man dem mal nachgeht. Aber ich sehe das auch als Problem, dass einerseits in dem Begriff oder in dem Phänomen Heterofatalismus, in der Ernüchterung von Frauen im Blick auf das Gelingen heterosexueller Beziehungen. Darin ist einerseits eine feministische Kritik drin verbaut, ja. Eine Kritik an der Ausbeutung von Frauen, an der Grenzüberschreitung, an einem patriarchalen gesellschaftlichen System, das quasi Machtverhältnisse zu Ungunsten der Frauen ausnutzt, indem Männer sich Frauen bemächtigen und so weiter. Also da ist eine Kritik mit verbaut, aber es ist halt in diesem Begriff des Fatalismus und in dieser Kapitulation, die auch da mitschwingt, ist ja auch ein Aufgeben der Hoffnung mit verbaut, dass sich die Dinge nochmal ändern können.
Und zusammenkriege, ist so, wenn wir jetzt von Fatalismus sprechen, also so quasi, ich gebe die Hoffnung auf, dass sich das hier ändert. Mhm. Und wir sprechen jetzt über strukturelle Ungerechtigkeiten etc., oder? Dann würde ich sagen, das ist aber mega schade, wenn du da die Hoffnung aufgibst, weil da hat sich ja jetzt tatsächlich in den letzten 30 Jahren sehr viel verbessert. Ja. Also auch rechtlich, Lohnunterschiede sind viel geringer geworden, häufig wird Arbeitslast anders verteilt, es gibt sehr viele Einstellungsverfahren, in denen man drauf schaut, Teams diverser auszurichten. Ich sage überhaupt nicht, dass wir da an einem guten Ende sind, aber ich finde, es ist mindestens ein guter Anfang gemacht. Und da finde ich es total schade, in dem Bezug die Hoffnung aufzugeben. Wo ich es aber gar nicht verstehe, Manu, die Hoffnungslosigkeit und Resignation betrifft den Punkt dieser schweren Straftaten, die du genannt hast. Mhm. Weil ich finde, sowohl Epstein wie auch Gisèle Pelliquot, jetzt auch dieser Aargauer SVP-Politiker, das sind doch alles Fälle, die wirklich zu größtem Entsetzen führen.
Ja.
Und wo ich jetzt nicht sagen könnte, die Männer haben alle heimlich ins Fäustchen gelacht und gedacht, ah, gut, hat's mich nicht erwischt, sondern da ist man doch echt empört und erstaunt drüber und sagt, wie kann das sein? Das ist ja total verrückt. Und ich finde tatsächlich, dass das nicht weniger empörend ist, als wenn ein schrecklicher Mord aufgedeckt wird, ja, oder sowas. Also deswegen verstehe ich dort das, also den Zusammenhang zu Fatalismus kein bisschen.
Ja, und wenn ich das richtig verstanden habe, dann hat das Phänomen Heterofatalismus, es hat eben nicht nur einfach mit einer distanzierten Betrachtung systemischer Ungerechtigkeiten oder Ungleichgewichte zu tun zwischen Mann und Frau oder Männern und Frauen, sondern es hat auch ganz stark mit einer Vertrauenskrise zu tun. So, dass ich glaube, es gibt wirklich so eine Innendimension, wenn ich das richtig verstanden habe, dass Frauen sich selbst beobachten und merken, ich habe die Kraft oder den Mut nicht mehr, Männern zu vertrauen, oder ich habe die Hoffnung aufgegeben, dass es möglich ist, eine heterosexuelle Beziehung auf Augenhöhe zu führen und dabei glücklich zu werden und nicht in irgendwelche ungesunden Rollenbilder zurückzufallen. Und was da dann auch mitspielt, ist so quasi die Vertrauenskrise, die dann schon auch abgeleitet wird aus diesen schrecklichen Gewaltverbrechen, dass man sagt, so ganz 100% sicher kann ich mir ja bei keinem Dating und bei keinem Partner sein, dass jetzt der nicht auch zu denen gehört, die zu solchen schrecklichen Taten fähig sind. Weil sie dann sagen, ja, Jeffrey Epstein ist nochmal ein anderer Fall, aber die anderen Beispiele, die ich genannt habe eingangs und die in den Medien breit verhandelt wurden, Giselle Bellico, Colin Fernandes, auch dieser Patrick Frey in der Schweiz, das waren Gewaltverbrechen, die in einer Ehebeziehung stattgefunden haben, die in einer langjährigen, von den betroffenen Frauen in den meisten Fällen als vertrauensvolle, intime, heterosexuelle Beziehung beschrieben wurden. Ja. Und da ist das passiert. Und das offenbar kann das dann die sehr grundsätzliche Unsicherheit auslösen, ja, bin ich mir in meiner heterosexuellen Beziehung als Frau, bin ich mir da so ganz sicher,
man kann das ja sogar noch ein bisschen verschärfen. Also wenn man jetzt den Fall Bellico nimmt, dann sind 51 Täter identifiziert worden. Wir wissen aber, dass es mindestens 72 verschiedene gewesen sein müssen, von denen halt eben nicht alle dann auch identifiziert worden sind. 51 von ihnen wurden verurteilt, weil sie identifiziert werden konnten. Und das Verrückte ist, dass die ja alle aus einem ziemlich nahen Umkreis des Wohnorts von Bellico kommen. Also es ist nicht so, oder, dass du in ganz Frankreich irgendwie davon ausgehen kannst, dass man in ganz Frankreich 72 Männer findet, die so etwas tun würden, sondern in einem jetzt nicht mega dicht besiedelten kleinen Ausschnitt auf der Karte in Frankreich hast du mindestens 72 Männer, die sowas getan haben. Die 51, die identifiziert worden sind, kommen wirklich aus der näheren Umgebung. Und das stellt natürlich schon so die Frage, müssen wir davon ausgehen, dass Männer grundsätzlich in der Lage sind und das gut finden, bewusstlose, wehrlose Frauen zu vergewaltigen? Das finde ich wirklich eine legitime Frage. Nur, was ich nicht zusammenkriege damit, Manu, ist ein Fatalismus dagegen, weißt du? Mhm. Also, dass dann jemand sagen kann, ich möchte keine Beziehung mit Männern, weil das ist mir zu riskant. Das könnte ich verstehen. Also als Reaktion darauf. Ja. Weil man einfach sagen würde, 72 Treffer in dieser nahen Umgebung, die in der Lage sind, sowas zu tun, das ist ja echt crazy. Und wir wissen ja, das ging durch alle Schichten hindurch. Also es gab nicht irgendwie einen Berufsstand, wo man sagen konnte, ja, die sind da jetzt super gut vertreten oder dass es irgendwie mit geringer Bildung zusammenhängen würde, sowas überhaupt nicht. Das alles funktioniert nicht. Es waren wirklich alles zusammen durchschnittliche Männer, viele von ihnen Ehemänner mit Familien, die sowas gemacht haben. Oder, und dass man dann sagt, hey, nein, was ist das für ein Risiko? Das tue ich mir niemals an. Das ist zu gefährlich. Das wäre eine Reaktion, die ich verstehen könnte. Was ich fast nicht begreifen kann, ist der Zusammenhang von da aus dann zu Fatalismus. Also quasi zu sagen, ja, das lässt sich halt nicht ändern. So ist es.
Ja, Ich glaube, der Sprung passiert aber dann vielleicht noch relativ schnell, wenn man jetzt das wirklich als ein signifikantes Risiko einschätzt und sagt, ich kann mir eigentlich nie sicher sein, ob der Mann, dem ich begegne, mit dem ich mich verabredet habe, mit dem ich vielleicht zusammenlebe, ob der auch zu der Gruppe von Menschen gehört, die empfänglich wären für solche Gewalttaten, die eine Anfälligkeit dafür hätten. Wenn man diese Unsicherheit hegt, dann ist der Schritt ja nicht mehr so groß zu sagen, letztlich lässt sich an dieser gefahrenvollen, risikohaften Ausgangslage lässt sich eigentlich nichts ändern. Deshalb ziehe ich mich aus diesem Feld zurück oder resigniere davor. Das sind ja dann auch diese Hashtags und diese Stichworte auf Social Media herumgegangen. Alle Männer oder bei der Situation Colin Fernandes, Christian Ulmen, entdecke den Ulmen in dir, so als Aufforderung oder als grundsätzliche Aufgabe für alle Männer, sich zu fragen, wo bin ich beteiligt an systemischen Ungerechtigkeiten, an einer Ausgangslage oder einer Kultur, in der Grenzüberschreitungen gegenüber Frauen kleingeredet oder als Kavaliersdelikte bezeichnet werden. Wo bin ich selber anfällig für solche Machtmissbrauchsgeschichten und so? Ich finde die Frage...
Nehmen wir doch die Frage mal ganz persönlich auf. Was macht das mit dir? Also was macht das mit dir, dass es einen Hashtag Boysober gibt, dass es dieses Phänomen Heterofatalismus gibt? Greift dich das irgendwo an? Sagst du, da fühle ich mich jetzt aber in meinem Stolz verletzt oder ich kann da nicht mitgemeint sein oder hast das Bedürfnis, ganz laut zu rufen, not all men? Mhm. Was macht das mit dir persönlich als Mann?
Also, ich muss zwei Dinge sagen. Das eine ist, ich finde diese selbstkritische Frage finde ich eigentlich hilfreich. Dass ich mich frage, wo habe ich schon Frauenfeindlichkeit, auch Grenzüberschreitungen, verbale miterlebt und habe die weggelacht oder das irgendwie mich zurückgezogen, das haben wir ja auch schon drüber gesprochen, so diese Neigung oder diese Intuition, das dann nicht ernst genug zu nehmen oder sich damit nicht in die Nesseln setzen zu wollen oder unbeliebt machen zu wollen. Ich finde diese kritische Rückfrage finde ich hilfreich und ich glaube, das ist ein Verdienst auch von MeToo und anderen auch so Awareness-Bewegungen, dass ich als Mann, dass ich mich da nicht vorschnell aus der Affäre ziehe und sage, ich habe mit nichts davon irgendetwas zu tun. So, das ist das eine. Das andere, ich habe mich das ernsthaft gefragt, wäre ich imstande, so etwas zu tun? Und ich habe vor kurzem mit einem guten Freund gesprochen, der ist in einem Zeitungsartikel auf einen Vergewaltigungsfall gestoßen. Ein Mann hat irgendwie, also verkürzt dargestellt, der ist morgens aufgestanden, der ist durch das Städtchen gelaufen und wurde plötzlich von diesem Wunsch und dieser Leidenschaft erfüllt, eine Frau zu vergewaltigen und hat dann völlig wahllos eine Frau ausgewählt, ihr nachgestellt, hat sie vergewaltigt und umgebracht dann. Und das ist lange Zeit nicht aufgedeckt worden und so. Jedenfalls, der Freund hat mir davon erzählt und dann hat er gesagt, er hätte so kurz diesen Gedanken gehabt, ist das etwas, was mir auch passieren könnte? Könnte ich eines Tages aufstehen und nichts ahnend durch das Städtchen laufen und plötzlich von diesem Wunsch erfüllt werden, ein solches Gewaltverbrechen zu begehen. Und er ist dann zum selben Schluss gekommen, wie ich auch für mich sagen würde, das kann ich mir beim allerbesten Willen nicht denken. Ich halte das Risiko, dass mir das passiert, halte ich für 0%. Untervoraussetzung meiner Geschichte und meiner Entwicklung. Ich kann mir, und ich würde da, vielleicht muss man unterscheiden zwischen einer theoretischen Möglichkeit und einer faktischen oder praktischen Möglichkeit. Theoretisch kann ich mir vorstellen, wären meine Eltern gestorben in meinem Kleinkinderalter und ich wäre von einer Familie zur anderen weitergereicht worden, hätte die missbräuchlichsten Familienkontexte erwischt, hätte selber all das erlebt und so weiter. Ich kann mir durchaus Biografien vorstellen, die mich zu einem Menschen gemacht hätten, der zu so etwas fähig wäre. Also die theoretische Möglichkeit, dass ich imstande wäre, so etwas zu tun, würde ich zugestehen. Praktisch auf dem Hintergrund meiner jetzigen Geschichte halte ich das für völlig ausgeschlossen. Mhm. Das würde ich mir auch nicht einreden lassen wollen, weißt du?
Das verstehe ich. Ich würde jetzt immer noch sagen, das wäre ein sehr extremes Beispiel, oder, in sich den Wunsch zu verspüren, bei einem spontanen Spaziergang jetzt eine Frau zu vergewaltigen, das finde ich wirklich sehr, sehr abwegig. Ja. Ich glaube, dass es dann vielleicht dem Phänomen oder mindestens dem, was mich davon betrifft und angeht, nicht ganz gerecht werden würde. Weil ich merke schon, oder, in mir regt sich sowas, was jetzt nicht super politisch korrekt ist, nämlich, dass ich denke, wo genau haben denn Frauen ganz pauschal diese Nachteile und werden in heterosexuellen Beziehungen ausgenutzt. Ich würde nicht sagen, dass es das nicht gibt. Ich würde sagen, es gibt ganz, ganz viel strukturelle Gewalt etc. Aber ich hätte wie das Bedürfnis, über dieses Konkrete zu sprechen und sich dann zu fragen, kann ich das besser machen? Müsste ich da was ändern? Aber das, was mich wirklich auf eine nicht gute und nicht konstruktive Weise davon angeht, ist diese implizite Unterstellung, die ich irgendwie da drin habe, dass ich, weil ich ein Mann bin, ja nicht anders kann als ja ungerecht gegenüber Frauen, auch gegenüber der Frau, die ich sehr liebe, zu sein. Und das finde ich echt schwierig. Da merke ich so, das kratzt an meinem Stolz. Weißt du, das andere ist mir ehrlich gesagt wie zu weit weg. Da würde ich sagen, nein, ich glaube, darüber muss ich mir jetzt nicht mega viele Gedanken machen, ob ich beim Morgenspaziergang das Verlangen verspüre, jemanden zu vergewaltigen. Das ist mir wirklich zu weit weg. Aber was ich dann, und das ist das Zweite, oder? Und da falle ich mir jetzt selbst wieder in die Parade mit dem, was ich sage. Also ich merke irgendwo so gekränkten Stolz und ich möchte wissen, was genau ist das, was man mir als Exemplarmann vorwirft. Das andere ist aber auch, dass ich sagen würde, du kennst die Bar, wo wir immer sitzen am Freitag. Und wenn du jetzt bei dieser Bar sitzt, dann siehst du dort so eine doppelte Sicherheitslinie. Und alle halten sich daran. Niemand würde über diese doppelte Sicherheitslinie fahren, auch wenn das eine tolle Abkürzung wäre, um reinzufahren.
Auf der Straße.
Auf der Straße, ja. Und das liegt ganz einfach daran, dass das ganz stark sanktionsbewehrt ist. Also wenn du das tun würdest, müsstest du damit rechnen, dass du deinen Fahrausweis los bist. Du hättest eine große Buße, wahrscheinlich ein Verfahren am Hals. Wenn jetzt jemand bei dieser Bar eine Frau sexuell belästigen würde, wäre die Chance, dass dem irgendetwas passiert, verschwindend klein. Und ich glaube einfach, wir leben am Schluss immer noch in einer Gesellschaft, in der wir sagen, ja, das mit sexualisierter Gewalt in all ihren Formen ist nicht wirklich schlimm. Weil sonst würden wir anders damit umgehen. Oder natürlich wird dir jeder Mann sagen, ja, ich habe auch eine Tochter und ich möchte auch nicht, dass sie irgendwie sexualisiert behandelt wird etc. Ja. Aber trotzdem nehmen wir als Gesellschaft wahnsinnig viel in Kauf, wenn es um Pornografie, um Prostitution, um das geht, was man halt einfach erdulden muss und sich mal nicht so anstellen soll. Und das sind so wie die zwei Wahrheiten, weißt du, die ich in mir spüre. Das eine ist so, dass ich denke, wirklich, also was genau werft ihr mir vor? Und das andere ist, dass ich aber merke, ja, ich lebe schon in einem System, wo es ehrlich gesagt nicht so schlimm ist, Frauen in irgendeiner Weise sexualisierte Gewalt anzutun.
Ja, das ist eigentlich ein sehr trauriges Fazit, dass ja eigentlich Wasser auf die Mühlen derer wäre oder derer Frauen wäre, die eben genau in einem hetero fatalistischen Reflex dann sagen, ich lasse es, glaube ich, ganz bleiben, weil sie ja eben dieses Empfinden haben, dass in vielen Beziehungen ungesunde, toxische Dynamiken sich entwickeln und dass auch Grenzüberschreitungen immer wieder zur Tagesordnung gehören und auch sehr mangelhaft geahndet werden. Also ich habe in dem Blogbeitrag, den ich dazu geschrieben habe, da habe ich ja einerseits stark gemacht, dass es wirklich auch Veränderungen und auch Verschärfungen gesetzlicher Regulierungen braucht. Also es ist ja wirklich absurd, dass in der Geschichte von Christian Ulmen und Colin Fernandes, ich weiß jetzt nicht genau, wie der aktuelle Stand ist, ob es immer noch einfach nur bei Vorwürfen geblieben ist oder ob es da schon zu Verurteilung gekommen ist. Aber ich sage jetzt mal, das, was ihm vorgeworfen wird, das ist ja, da hat ja jeder den Impuls, mein Gott, das ist ja so klar straffällig, so klar justiziabel, das muss man ja absolut, da muss man ihn für verurteilen können. Die Gesetzeslage damals, jetzt wurde intensiv daran gearbeitet in Deutschland, auch aufgrund dieses Falles, aber die Gesetzeslage damals noch vor einem Jahr war es nicht möglich, jemanden zu verurteilen, der seine Frau durch KI-Videos in pornografischem Zusammenhang darstellt und diese Videos anderen zukommen lässt. Das einzige Schlupfloch war, glaube ich, dass man das über Kunst, wie war das nochmal, über Copyright oder Kunstrechtsverletzung irgendwie, also es gab
aber,
keine
aber, weißt, Handhabe. Man kann das, jetzt auch sagen, okay, das ist ein ziemlich neues Phänomen, dass es das gibt. Ganz viele Leute haben im Moment mit dieser Rechtsunsicherheit zu tun. Da muss man ja noch nicht eine Art Böswilligkeit unterstellen. Aber ich versuche nur deinen Punkt stark zu machen. Ich würde sagen, so richtig krass empörend ist das eigentlich erst seit, was sind es jetzt, 34 Jahren. Also eine Generation, oder? Vergewaltigung in der Ehe in der Schweiz überhaupt strafbar ist. Ja. Also seit 1992 ist Vergewaltigung in der Ehe in der Schweiz strafbar. Vorher gab's das nicht. Und erst seit 2004, also seit 22 Jahren, ist das ein Offizialdelikt. Mhm. Vorher wurde das nur verfolgt, wenn die betroffene Frau einen Strafantrag stellte und den auch aufrechterhalten hat. Mhm. Erst seit 22 Jahren ist es so, dass auch ohne Strafantrag der betroffenen Person da ein Verfahren eingeleitet wird und ermittelt wird. Ja. Oder? Und das bringt mich jetzt aber halt zu einem anderen Schluss, weil ich würde auch sagen, dass das wirklich schrecklich ist. Das ist ganz, ganz schlimm. Aber jetzt so mit Blick darauf, was wir für eine unglaublich homophobe Kultur sind. Mhm. Und da würde ich auch, ja, bis 1990 war das, glaube ich, war Homosexualität nach ICD-Kriterien, also diesen Standards, die es gibt, um Diagnosen zu stellen, war das eine Krankheit. Und wir hätten ganz, ganz viel verpasst, wenn wir damals gesagt hätten, ja, gut, gell, wir Westeuropäer sind einfach homophobe Arschlöcher, daran kannst du nichts ändern. Okay. Sondern es ist sehr, sehr gut, dass man daran gearbeitet hat, dass sich das verbessert hat und dass wir heute mindestens in vielen Teilen wirklich anders damit umgehen, als man das vor 30 Jahren getan hat und das auch anders beurteilen und anders sehen. Und das ist so ein bisschen für mich die Frage, weißt du, stabilisiert letztendlich dieser Heterofatalismus nicht genau diese schlechten Machtverhältnisse, indem man sagt, ja, daran kannst du nichts ändern, Männer sind halt so.
Ja, und das wäre natürlich ein ganz wörtlich eben fataler Rückschritt in diese Essentialisierung, die du am Anfang angesprochen hast, dass man haben wir uns wieder zurückgearbeitet durch eine feministische Kritik hindurch, zurückgearbeitet zu diesem resignierten Statement, irgendwie lässt sich daran nichts ändern, Männer haben diese Neigung, Männer sind so und es ist für Frauen besser und sicherer, sich grundsätzlich zurückzuziehen aus diesem heterosexuellen Spiel und zu sagen, ich lasse das bleiben, da würde man auch Männern zu zu viele Zugeständnisse machen, oder würde man Männer aufgeben und sagen, ja, die sind so, die können nicht anders, und damit
verlieren sie auch die Verantwortung.
Exakt, dafür. Männer verlieren die Verantwortung, und man gibt damit ja auch die Hoffnung und diesen gesellschaftsverändernden Impuls auf, dass man sagt, nein, es muss möglich sein, Schieflagen zu korrigieren, es muss möglich sein, Grenzübergriffe zu ahnden, juristische Regelwerke anzupassen. Und es muss auch möglich sein, eine Kultur zu schaffen, in der Männer und Frauen auch aufblühen können, ohne ständig um ihr Leben zu fürchten. Also das gibt man dann auf, wenn man sagt, ebenso im engeren Sinne fatalistisch, nee, das Spiel ist aus, dann gibt man letztlich dem Patriarchat, das man ja jetzt jahrelang von feministischer Seite gegeißelt hat, gibt man quasi den Endsieg ab und sagt, ja, es bleibt, wie es ist.
Und was ich glaube, es gibt da schon noch einen großen Unterschied, und ich weiß nicht, ob mir das jetzt gelingt, das gut zu formulieren, aber ich versuche es einfach mal. Und ich hoffe auf dein Wohlwollen, wenn ich das so sage. Dadurch, dass wir feministische Bewegungen hatten, die auch wirklich politische Ziele verfolgt haben, völlig legitime, gute politische Ziele, ist die Kategorie, ich nenne das jetzt extra so abstrakt, so Frau, quasi zu einem Adressaten für politische Mobilisierung geworden.
Ja.
Also Frau ist eine Kategorie, zu der man sich zugehörig fühlen kann, nicht nur in einem biologischen Sinn, sondern auch, wenn es darum geht, welche Rechte fordere ich, welche Wahlabsichten habe ich, was muss ich verändern in der Gesellschaft. Es ist eine Kategorie geworden, zu der man sich zuzählen kann, wenn man politische Forderungen stellt. Mhm. Und es kann auch so etwas geben wie eine Solidarität unter Frauen. Ich glaube, das gibt es. Mhm. Das ist etwas, was ich für den Begriff Mann so nicht kenne. Es käme mir zum Beispiel nie in den Sinn, mich für Männerrechte einzusetzen. Mhm. Ist auch nicht so, dass ich automatisch irgendwie Solidarität mit jemandem verspüre, weil er ein Mann ist. Mhm. Überhaupt nicht, kein bisschen.
Ja.
Und ich bin manchmal dann nicht, ich will nicht die Verantwortung mir vom Halse halten, aber ich bin mir manchmal nicht ganz sicher, ob das in den feministisch angetriebenen Debatten zur Genüge klar ist, dass es nicht so ist, dass ich als Stefan, als Person, mich dieser Kategorie Mann gleich zugehörig fühle, wie meine Frau sich der Kategorie Frau zugehörig fühlt.
Ja.
Also verstehst du ein bisschen, was ich sagen will damit?
Ja, ich glaube schon. Das hat natürlich viel damit zu tun. Da hat ja unser Freund Luca Di Blasi ein sehr hellsichtiges Buch schon vor längerer Zeit geschrieben über weiße Männer.
Der weiße Mann heißt.
Genau. Ja. Und da hat er das ja versucht zu zeigen, dass das hat natürlich mit der Geschichte und dem Selbstempfinden von Männern und Frauen in der Geschichte zu tun, dass Männer sich eben gar nicht als ein schützenswertes oder verteidigenswertes Kollektiv verstanden haben, dass quasi das irgendwie ihre Rechte behaupten müssen oder so, sondern Männer sind einfach der Normalfall des Menschen quasi gewesen.
Darin bin ich aufgewachsen.
Genau.
Und die Alternative, die ich jetzt habe, wenn es darum geht, eine Kategorie Mann zu sein, quasi gesellschaftlich, dann sind wir ganz schnell bei dieser ganzen Manosphere-Scheiße.
Ja, ja.
Oder die machen das auch, dass sie quasi sagen, ja, es gibt die Alpha-Jungs und es gibt die anderen, und eigentlich kriegen immer nur die, was sie wollen, und jetzt hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du hasst alle Frauen, weil sie auf die Alpha-Jungs stehen, oder du versuchst selbst ein Alpha-Junge zu werden. Aber das ist ja alles etwas, also weißt du, da kannst du dich ja nicht abgeholt fühlen. Das ist nicht die Art von Zugehörigkeit, die ich meine. Oder es gibt schon, aber das ist dann mega crazy pathologisch, finde ich. Und das, also ich finde auch, das ist sehr, sehr, sehr bemitleidenswert, was da passiert, und ist wirklich Ausdruck persönlicher Krisen von heranwachsenden Menschen. Mhm. Aber das ist nicht dasselbe, wie zu sagen, man fühlt eine Solidarität unter Frauen, wenn die zum Frauenstreik gehen, zum Beispiel. Ja, so, ja. So etwas wäre mir auf der Seite Männer immer super suspekt. Also wenn du jetzt sagen würdest, komm, wir organisieren einen Männerstreik oder irgendwie sowas, dann würde ich schon denken, meine Güte, du bist rechts und gefährlich.
Ja, obwohl jetzt mit dem Stichwort Manosphere hast du natürlich jetzt eine Bubble oder ein Segment unter Männern in westlichen Gesellschaften vor allem genannt, auf die, also da passt natürlich Heterofatalismus, passt quasi wie Topf auf Deckel. Das ist genau, also die Manosphere gibt quasi, wenn man sich da ein bisschen umschaut, dann gibt das, würde das genau dieser auch Hoffnungslosigkeit und Resignation natürlich Auftrieb geben, die den Heterofatalismus auch irgendwie ausmacht oder antreibt.
So, ja, aber also, wir sind uns schon einig, ich kaputt, will das Problem nicht kleinreden, aber das ist jetzt nicht das, was ein durchschnittlicher Mann richtig findet, sich zugehörig fühlt oder wo er sagt, daraus beziehe ich meine Identität. Also Manosphere ist nicht das Ding, wo ich sagen würde, ja, das ist jetzt so big, daran orientiert sich jetzt eine ganze heranwachsende Generation. Das glaube ich wirklich nicht. Ich glaube, sogar unter den Jungs ist eigentlich das, was Feminismus in unsere Gesellschaft reingebracht hat, viel, viel wirkmächtiger und entscheidender als die Manosphere. Und ich würde das nie gleichsetzen, sondern ich würde aber sagen, Feminismus reagiert auf Ungerechtigkeiten, die beide Geschlechter betreffen etc. und hat da riesige Sensibilisierungsarbeit geleistet und so. Und deswegen ist quasi Manosphere sicher kein Komplementärbegriff jetzt quasi von der anderen Seite dazu. Das will ich eigentlich nur sagen.
Nein. Aber ich wollte nur sagen, an Phänomenen der Manosphere lässt sich natürlich diese Resignation im Blick auf Männer und ihr Selbstverständnis und ihre patriarchalen Neigungen lässt sich damit relativ gut rechtfertigen. Wenn man sich da zu weit reinbegibt, ja, dann muss man, das ist ja wirklich echt kaputt und wirklich jetzt, das Wort benutze ich ja nicht in jedem Zusammenhang, aber das ist einfach toxisch wie blöd, oder? Das ist echt unfassbar.
Ja, aber ganz krass ist, wenn ihr jetzt diese Doku gesehen, Noe vom RevLab hat über diese Doku auch geschrieben. Ich glaube, es ist ein australischer Filmemacher gewesen,
der diese
Jungs besucht.
Genau,
und zwar nicht nur die großen Leader dieser Manosphere, sondern wirklich auch so jene, die ihnen nachfolgen. Und ich habe mir das auch angeschaut und ganz ehrlich, ich meine das ist jetzt nicht überheblich oder flapsig, aber man kriegt echt auch Mitleid mit denen. Und ich würde jetzt einfach daraus nicht den Normalfall von dem ableiten, wie Männer in der Gesellschaft funktionieren, wie Männer ticken in der Gesellschaft, sondern ich glaube, das wäre ganz fatal, wenn wir diese Karikatur dann quasi zum Maßstab machen würden.
Ja, absolut.
Aber das halte ich wirklich für nicht produktiv. Und ich glaube auch, dass das in eine Art Hysterie führt, die echt nichts bringt.
Ja, aber das ist ja jetzt gerade eine ganz entscheidende Frage, die sich ja auch im Blick auf diese Extremfälle, Giselle Pellico, Ulmen und so weiter, immer wieder stellt. Sind das Ausnahmen, sind das die faulen Eier oder die schlechten Äpfel im Früchtekorb? Oder gibt es da fließende Übergänge in eine Gesellschaft, die von Männern geprägt oder bestimmt wird? So, das ist natürlich schon ein.
Also, und was glaubst du?
Ich glaube, diese extremen Gewaltverbrechen, die werden, einerseits würde ich sagen, die werden ermöglicht durch eine gesellschaftliche Kultur oder eine Struktur, die diesen solchen Gedanken und Taten zu wenig entgegenhält. Aber ich tue mich enorm schwer mit der Idee, dass es irgendwie einen fließenden Übergang gibt zwischen Leuten, die ihre Frau über Jahre hinweg zig anderen Männern zur Vergewaltigung freigeben und einem Freund, der mir ein zweifelhaftes, vielleicht leicht sexistisches GIF zuschickt oder irgendwie einen Comedy-Clip teilt, den man jetzt vielleicht in offizieller Funktion nicht unbedingt posten würde.
Okay. Weißt du, wenn man es auf die Bandbreite bringt, oder, dann glaube ich, hast du recht. Es wäre nicht hilfreich zu sagen, ja, wer sexistische Witze macht, ist ein Vergewaltiger. Das glaube ich auch, dass das nicht funktioniert. Ich glaube, das Problem ist, dass wenn wir jetzt quasi sagen, wir haben eine Ellipse und dann haben wir am linken Rand haben wir sexistische Witze, dann haben wir irgendwo in der Mitte die gesellschaftliche Duldung von Prostitution in wirklich schwierigen Verhältnissen, die kaum kontrolliert wird. Das ist jetzt, glaube ich, ein Jahr her, ist in Bern ein Menschenhändlerring aufgeflogen mit Chinesinnen, die hierher gelockt wurden, denen man Ausweise weggenommen hat. Eigentlich würde man ja wie erwarten, hey, wenn sowas passiert, dann müsste es doch irgendwie in der ganzen Stadt müsste jetzt was passieren, man müsste das alles untersuchen, man müsste diese ganzen Salons untersuchen, sowas gibt's ja dann nicht. Mhm. Und deswegen glaube ich, weißt du, es ist so wie, wenn das die Mitte ist, dass es dann von einer Kultur, wo sexistische Witze witzig sind und wo wir Prostitution so dulden, dass man auch in Kauf nimmt, dass halt ab und zu mal ein kleiner Menschenhandel da passiert. Waren ja auch naiv, dass die hierher gekommen sind, oder? Bis zu, es gibt dann Vergewaltigung. Ich glaube, das gibt's dann eben doch. Und nur deswegen kritisiere ich ja diese fatalistische Haltung so stark. Ich glaube, dass eigentlich unsere ganze Geschichte zeigt, dass wir kulturell fähig sind, genau in solchen Dingen besser zu werden als Gesellschaft. Und dass wir fähig sind, eine Idee von Menschenrechten nicht nur als hehres Ziel zu haben, sondern an ganz verschiedenen Orten dann auch zu sagen, ja, und was bedeutet das jetzt? Was bedeutet das für Kinderrechte? Wenn du dir anschaust, wie Kinder behandelt worden sind und welche Rechte sie hatten vor 200 Jahren und wie es ihnen jetzt geht, dann ist das eine enorme Lerngeschichte. Ich würde auch sagen, wenn es um Frauenrechte geht, hat man eine enorme Lerngeschichte gemacht. Wenn es um LGBT geht, haben wir eine enorme Lerngeschichte gemacht. Und wir sind überall noch nicht am Ende. Aber ich finde die resignative Haltung eigentlich das Schwierigste dabei. Yeah. Was mich interessiert, Manu, wir sind ja ausgeglaubt und fragen uns auch, ja, wie hängt das Ganze eigentlich mit Religion, mit dem Glauben zusammen? Was würdest du sagen? Ist das Christentum, der christliche Glaube, vielleicht auch die Kirche eher eine Ressource oder eher ein Problem, wenn es um diese Zusammenhänge geht?
Ja, die naheliegendste und vielleicht auch langweilige Antwort ist beides. Also ich habe darüber in dem Blogbeitrag auch ein bisschen nachgedacht, weil ich ja mit einem, ich muss es so herleiten, ich bin mit einem sehr stark religiös, geistlich fromm aufgeladenen Verständnis der Beziehung zwischen Mann und Frau aufgewachsen, mit einem überhöhten Bild von Ehe auch. Das ist jetzt im Rückblick, würde ich sagen, überhöht. Man hat Ehe wirklich, also auch unter Berufung auf die Paulusstellen im Epheserbrief quasi, diesen Vergleich zwischen Jesus und Gemeinde, genau, und hat dann die Ehe wirklich in ganz grundsätzlich hochstilisiert zu der vielleicht reinsten Veranschaulichung der Liebe Gottes unter Menschen und das sehr, sehr stark aufgeladen, bis zu dem Punkt, wo eigentlich die Ehe auch zur allgemeinen Berufung eines jeden Menschen gehört. Es brauchte dann schon begründete Ausnahmen, eigentlich fast nur im geistlichen Sinne, wenn man um des Reiches Gottes willen auf die Gründung einer Familie verzichtet oder so. Aber sonst muss man sagen, Lebensziel war eigentlich schon gesetzt, heiraten und eine Familie gründen. Und das war sehr, sehr stark auch eben geistlich aufgeladen als Ehepaar und als Familie ist man dann diese geistliche Einheit und so.
Wie eine Art Berufung.
Es ist eine, genau, es war wirklich ein Berufungsverständnis dahinter und ich glaube, an diesem überhöhten Bild von Ehe sind auch viele Beziehungen zerbrochen. Ich glaube, dass das vielen Ehen, vielen Beziehungen nicht gut getan hat, dass man sie so anreichert mit einer geistlichen tiefen Bedeutung, mit Erwartung, dass man hier gemeinsam im Zweiergespann irgendwie das Reich Gottes aufbaut und seine gemeinsame Berufung findet. Es gab Eheseminare und Bücher dazu, wie man seine geistliche geistliche Vision für die Beziehung findet und so und sich gegenseitig da stark macht und so. Oft war es auch nicht nur, nicht, letztendlich nicht so gegenseitig, sondern es war oft auch so geframed, dass die Frau quasi dazu beigetragen hat, die Berufung des Mannes zu ermöglichen und zu stärken. Und dann hat man die Frauen ständig dann geehrt dafür, dass sie so viele Entbehrungen auf sich nehmen, um ihren Mann, um die Berufung und die Leidenschaft und Begabung ihres Mannes zum Leuchten zu bringen und so. Das hat zu, ich finde, oft zu ungesunden Konstellationen geführt und auch dazu, dass viele Beziehungen irgendwie an diesem Vorbild auch gescheitert sind und sagen mussten, nee, aber bei mir, bei uns ist das irgendwie, das funktioniert so nicht. Das hat nicht diese Tiefe und diese geistliche Aufladung und so. Ich glaube, man kann die Ehe, man kann von der Ehe zu viel erwarten und sie zu sehr überhöhen und das schadet ihr auch, weil Leute daran zerbrechen. Ja.
Ich habe irgendwie das Gefühl, es gäbe vieles, was eigentlich auf der Seite der Ressourcen wäre. Mhm. Im Christentum. Also wenn man an Galater denkt, weder Mann noch Frau, Jude noch Grieche, weißt du, so diese Idee, dass wir quasi vor Christus gerade nicht durch das definiert sind, was unser Geschlecht, ja, was unsere Herkunft, was unsere Religion auch ist. Das ist ja eigentlich verrückt, oder? Also all das bestimmt uns nicht vor Gott, wenn wir in Christus sind. Das wäre ja eigentlich eine Riesenbefreiung. Auch diese Stelle, die immer wieder zitiert wird, auch wenn es um ganz problematische Zusammenhänge geht, aus dem 1. Korintherbrief, wo es heißt, entzieht euch einander nicht.
Ja, ja.
Wäre eigentlich im Geiste der damaligen Zeit ein toller Fortschritt, weil es ja um eine Wechselseitigkeit geht. Und das ist in der Antike schon mal toll, dass quasi nicht der Pater Familias das Sagen hat, was läuft, sondern dass das wirklich als Partnerschaft wahrgenommen wird. Aber Manu, wenn ich habe jetzt diese Doku geschaut, The Pastor's Wife.
Ja, the death of a pastor's wife. Ja.
Und dann schaue ich, wie diese Bibelstelle, die ich jetzt gerade zitiert habe, entzieht euch einander nicht, wie die dort instrumentalisiert wird als perfides Machtmittel, um die Ehefrau sexuell zu nötigen und wirklich kaputt zu machen, dann glaube ich, wir kommen nicht umhin. Also weißt du, es wäre jetzt so eine bequeme Antwort zu sagen, eigentlich in den Wurzeln wäre alles gut, aber es kann halt auch missbraucht werden.
Ja.
Und ehrlich gesagt, ich glaube das nicht. Ich glaube, dass es auch bis in die Wurzeln hinein schwierig ist. Also dass ein Teil davon, dass wir so klare Männer- und Frauenbilder haben, dass wir in solchen Rollen denken, dass das tatsächlich auch darauf zurückgeht, wie wir die Bibel auslegen und was in dieser Bibel steht. Mhm. Also die Idee, dass wir als Mann und Frau geschaffen worden sind, die hat sich halt kulturell fortgesetzt, auch wenn es in der Bibel, weißt du, wenn wir jetzt übersetzen würden, männlich und weiblich heißt, das ist ja geschenkt, oder? Es heißt nicht als Mann und Frau, sondern männlich und weiblich. Das würde auch eine viel größere Bandbreite offen lassen. Aber letztendlich haben diese Texte so gewirkt, wie sie gewirkt haben. Und es gibt keine Bibel außerhalb von ihrer Wirkungsgeschichte.
Ja.
Oder, und wo sind denn die ganzen Theologen jetzt gerade auch im freikirchlichen Bereich, die sagen, nein, so ist das nicht gemeint mit Männern und Frauen. Es ist gemeint, dass es Männliches und Weibliches gibt und das soll quasi jenes und dieses beschreiben. Es ist nicht so gemeint, dass die Frau die Beine breit machen will, wenn der Pastor ruft, sondern es ist so gemeint, dass das eine Beziehung auf Augenhöhe sein soll, wo man sich zuwendet. Wo sind denn diese ganzen Stimmen, weißt du? Und deswegen würde ich sagen, ja, ich glaube, das Christentum hat in seiner Wirkungsgeschichte und in seinen Quellen und auch noch in seiner heutigen Gestalt wirklich viel zum Problem beigetragen.
Ja, das sehe ich genauso und du hast jetzt diese schreckliche Netflix-Doku erwähnt, The Death of a Pastor's Wife, das hat mir natürlich alle Nackenhaare aufgestellt, das ist wirklich jetzt für mich richtig, richtig schwierig und anstrengend anzusehen gewesen, diese Serie, weil ich die die theologischen und systemischen Voraussetzungen eigentlich erschreckend gut nachvollziehen konnte, weil ich vielem auch in meiner freikirchlich-evangelikal-charismatischen Sozialisierung und Geschichte vielem auch begegnet bin. Jetzt nicht, nie, ich habe nie jemanden erlebt, der solche schrecklichen Dinge seiner Frau angetan hat, aber die geistlichen und biblischen Argumente dahinter, diese Schieflagen in Sachen Macht und Unterwürfigkeiten, so, das habe ich live und in Farbe miterlebt, und deshalb erstaunt es mich auch nicht, dass das passiert. Natürlich kann man jetzt sagen, das ist ja kein das ist ja ganz offensichtlich, wenn man die Serie schaut. Ich will jetzt nicht alles schon vorwegnehmen für die, die das noch vor sich haben, aber es ist eine ganz fürchterliche Missbrauchs- und Manipulationsgeschichte, die schon auch dafür spricht, dass dieser Pastor ein zutiefst auch das wirklich ein kranker, böswilliger Mensch ist, der diese theologischen Überzeugungen und diese systemischen Schieflagen, dass niemand ihm und seiner Position widersprechen konnte und so weiter, genau, der das dankbar, daran dankbar angeschlossen hat, um seine menschenverachtenden, kranken Neigungen auszuleben, dass das sei geschenkt, dass das jetzt nicht ein, dass und, es und jetzt nicht der Normalfall
steht aber ein Weltbild, ja, das quasi sagt, schaut mal, Männer sind so, die sind einfach super easy verführbar, und wenn du quasi deinen Mann nicht befriedigst, dann ist das völlig logisch, dass der sich dann das woanders holt, und dann bist du aber mitschuldig, ja, ja, an seinem Ehebruch.
Ja, genau. Und jetzt eben, da würde ich unterscheiden wollen, es wäre sicher ein völlig unfaires ungerechtfertigtes Statement zu sagen, ja, die sind alle so, diese ganzen evangelikalen Pastoren, diese ganzen charismatischen Pastoren, die sind alle so, die schlagen und vergewaltigen ihre Frauen zu Hause. Das wäre ganz sicher völlig falsch. Nur die Voraussetzungen, an denen er angeknüpft hat, die findet man tatsächlich an vielen Orten. Gerade was du jetzt gesagt hast, das kannst du heute noch in Ehe Ratgebern und Beziehungsratgebern evangelikaler Prägung, kannst du solche Geschichten nachlesen. Du kannst das bei ganz wichtigen Vertretern des US-Evangelikalismus mindestens, kannst du das, ja, Zitate nachweisen.
Wir müssen gar nicht so weit suchen. Also Leo Bicker, ICF-Gründer, Chief Pastor himself, oder, sagt in einem Interview, niemand bockt, wenn der andere Lust hat, dann macht man es, so dienen wir einander. Und seine Frau hat diesen gegenseitigen Verzicht auf sexuelle Zurückweisung als gemeinsam vereinbarte Regel ihrer Ehe beschrieben. Mhm. Oder, und weißt du, es geht jetzt nicht darum, dass zwei Menschen das so machen. Es geht darum, dass die in der Öffentlichkeit das als christliches Eheverständnis vorleben und proklamieren.
Ja.
Und deswegen, oder ich finde so, da müssen wir jetzt gar nicht weit schauen, da müssen wir gar nicht irgendwelche Freikirchen in den USA nehmen, das, ja, ja, haben wir hier vor der Haustür.
Ja, ja. Ja, mit fatalen Folgen, wenn das verallgemeinert wird, dann mögen zwei übereinkommen, die vielleicht, keine Ahnung, dass die vielleicht irgendwie vergleichbaren Sexualtrieb, vergleichbare Libido haben, und die mögen übereinkommen, das so zu halten und damit für sich gut fahren. Also keine Ahnung, ich kenne mich da weiß ich viel zu wenig, um da jetzt ein Urteil zu fällen, auch wenn es sich in jedem Fall wahrscheinlich lohnen würde, die Einzelnen zu fragen, gerade die Frauen auch, wie glücklich wirst du mit diesem Arrangement. Aber egal, wenn zwei übereinkommen, wenn das dann im Kontext einer Vorbildfunktion und einer genau,
darum geht es,
einer, ja, biblischen Aufladung oder einer biblischen Rat, eines biblischen Ratgebers empfohlen wird als eine Regel, dann ist einfach Missbrauchs- und Manipulationsgefahren einfach Tür und Tor geöffnet. Genau. Und das, damit würde ich schon sagen, da ist in diesen Kreisen sind enorme Hypotheken eigentlich aufzuarbeiten. Und man kann sich da auch nicht einfach damit helfen zu sagen, ja, das ist jetzt ein ganz krankes Beispiel, dieser Pastor, der da seine Frau in den Suizid getrieben hat und so weiter. Das ist einfach ein krankes Beispiel. Natürlich wäre sofort, dass das Argument, das aufgeführt würde, wäre sofort, dieser Mann hat ja die biblische Vorgabe gerade nicht erfüllt. Er hat ja seine Frau nicht geschützt. In diesem patriarchalen Verständnis oder in diesem, wie sagen Sie das dann, eben nicht egalitär, sondern komplementären Verständnis, ist der Mann, hat die Führungsrolle in der Ehe und er ist berufen, sich für seine Frau hinzugeben, so wie Christus sich für die Gemeinde hingegeben hat. Also er hat die Funktion, seine Frau und seine Kinder zu schützen. Und ein Mann, der seine Frau in dieser Art und Weise missbraucht, manipuliert und so weiter, der verleugnet natürlich nach ihrem Verständnis auch seine biblische Berufung. Genau. Was aber nicht gesehen wird, ist, dass in dieser Gemengelage oder in dieser Versuchsanordnung der Mann ist der Herr des Hauses und der Leiter der Familie und hat die Autorität inne und die Frau findet ihre Berufung und Bestimmung darin, sich ihrem Mann unterzuordnen. Kann man sagen, ja, aber unter der Voraussetzung, dass der Mann sich für sie hingibt und sie schützt, so, ja, aber dieses System ist nicht hinreichend geschützt gegen Manipulation und Missbrauch. Das ist nicht, es gibt, da wird biblisch, wird eine, unter Berufung auf biblische Texte, wird eine Schieflage geschaffen, die enorm missbrauchsanfällig ist.
Ja, und ich glaube, wirklich der Maßstab müsste dort nicht die Korintherstelle sein, wo es heißt, entzieht euch einander nicht. Sehr schwierig zu sagen, was genau gemeint ist damit. Sondern ich glaube, es geht darum, dass wenn man sich aufeinander bezieht in einer Beziehung, dass man dann vielleicht eher an die andere Korintherstelle denken soll, was heißt, dass die Liebe nicht ihren eigenen Vorteil sucht.
Ja.
Und ich glaube, das ist eigentlich ein ziemlich guter Maßstab, aber das wird nicht alles heilen, was wir geschichtlich davon mitgenommen haben. Und ich denke, ich selbst als Mann muss mit solchen Phänomenen wie Heterofatalismus leben und auch anerkennen, dass es die gibt und sie als ein Produkt verstehen einer Geschichte, die nicht gut gelaufen ist. Und als Theologe, als Christ auch, sehe ich, dass wir dabei keine wahnsinnig rühmliche Rolle gespielt haben. Was ich dann selbst tun kann, ist einfach nur sagen, ja, ich hoffe, dass nicht allzu viele fatalistisch werden, sondern dass man die Dinge, die zu echten Verbesserungen geführt haben in den letzten Jahrzehnten, vielleicht auch als Anlass nimmt, Mut zu fassen und zu sagen, okay, wir sind noch lange nicht dort, aber wir geben nicht auf und wir lassen nicht zu, dass man über so biologistische oder biblizistische oder kirchliche oder sonst patriarchal-gesellschaftliche Feststellungen, die sagen, das war halt immer so, das wird immer so bleiben, diesen Fortschritt aufhalten.
Ja, Stefan, das war jetzt eigentlich schon fast ein Amen der Woche. Ich habe aber gedacht, ich würde gerne Steffi, unserer Steffi hier im Haus, das Amen geben.
Amen.
Sie hat in ihrem Blogbeitrag den Gedanken ausgeführt, dass es eine neue Hoffnung braucht für heterosexuelle Beziehungen, für Beziehungen, Partnerschaften zwischen Mann und Frau, dass man aber die Last, diese Hoffnung zu finden und Mut zu finden, hier nochmal Anlauf zu nehmen, nicht einfach den Frauen abgeben darf, sondern dass Männer auch vor der Aufgabe stehen, den Frauen Grund zu geben, ihnen wieder Vertrauen zu schenken. Ich lasse es mal bei diesem Gedanken stehen.
Super. Hat sie dir das beim Mitarbeitergespräch gesagt?
Nein. Nein.
Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns wieder so viele Reaktionen und Gedanken schickt zu dem Thema Heterofatalismus, der Frage, ob die Liebe zwischen Frauen und Männern eigentlich am Ende ist oder falls nicht, was es dazu braucht und wie das Ganze mit Glaube, Christentum, Religion zusammenhängt. dann würden wir das auch das nächste Mal gerne wieder aufgreifen und in diesem kurzen Einstieg drüber sprechen, was ihr uns so geschickt habt. Bis dahin wünschen wir euch eine super gute Woche und wir hören uns wieder nächsten Mittwoch, wenn es heißt, zwei Typen erklären die Welt. Oder nein, ausgeglaubt. Bis dann. Tschüss. RefLab.